and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Moin, moin und herzlich willkommen zur 21. Folge des NBA-Podcasts hier Swish. Heute beschäftigen wir uns wieder mit einem kleinen Wochenrückblick und dann anschließend mit dem Ranking der besten 10 Small Forwards der aktuellen NBA. Also viel Spaß beim Hören.
Hier ist Swish.
Die Sixers und die Jazz führen weiter die Conferences an. Die Lakers sind allerdings mit einer 7-Game-Win-Streak auf Platz 2 und bleiben dran an den Jazz. Die haben allerdings auch ihre letzten 6 Spiele alle für sich entschieden und haben von den letzten 18 Spielen genau ein einziges verloren. Die Cleveland Cavaliers verlieren die letzten 6 Spiele und rutschen auf Platz 13 ab. Es scheint, als wäre man jetzt so langsam auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und es gibt ein neues Career-High für Luka Doncic. Er hat nämlich gestern Nacht gegen die Pelicans 46 Punkte aufgelegt. Zudem gab es noch weitere Rekorde in diesem Spiel, denn Doncic und Porzingis sind die ersten gebürtigen Nicht-Amerikaner, die beide in einem Spiel jeweils mindestens 35 Punkte auflegen. Zudem haben die Dallas Mavericks einen neuen Dreierrekord in der Franchise-Historie aufgestellt. Sie trafen starke 25 von 45 ihrer Versuche. Tatsächlich haben es die Lakers auch gestern noch geschafft, in den ersten knapp 6 Minuten genau 2 Punkte zu holen gegen die Memphis Grizzlies und lagen schon mit über 20 Punkten hinten. Am Ende konnten sie das Spiel trotzdem aber noch für sich entscheiden und das zeigt mal wieder, egal wie das Spiel losgeht, Basketball ist ein Game of Runs und es geht eben sehr, sehr flott und gerade wenn du gegen so ein gutes Team spielst wie auch gegen die Lakers, dann kannst du auch einen 20-Punkte-Vorsprung sehr, sehr schnell wieder hergeben. Und dann jetzt ohne weiteres Rumgelabere kommen wir zu den Top 10 Small Forwards der aktuellen NBA.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Here it's Swish, Ranking.
Wie immer fangen wir an mit unseren Snaps und das sind für mich erstmal Bojan Bogdanovic von den Utah Jazz, Evan Fournier von den Orlando Magic und Michael Porter Jr. von den Denver Nuggets. Dazu muss ich jetzt gerade mal mit sagen, dass Bojan Bogdanovic und Evan Fournier natürlich schon relativ lange in der NBA jetzt gerade mitspielen und durchgängig gute Zahlen auflegen, durchaus stabil sind und eben auch viele ihrer Würfe sehr, sehr gut und effizient treffen und eben vorrangig Scorer sind. Michael Porter Jr. ist das auch, bei ihm fehlt mir aber einfach noch so ein bisschen noch die Erfahrung. Er holt jetzt in dieser Saison insgesamt 14 Punkte etwa im Schnitt. Er ist eben aber jetzt erst 22 Jahre alt, ich sehe da absolut noch großes Potenzial und hätte ihn vom Potenzial her auch auf jeden Fall weiter nach oben nochmal mit gerankt. Aber jetzt aktuell spielt er eben sein zweites NBA-Jahr und wir müssen auch gucken, ob er mit diesen Verletzungen, die er gerade am Anfang seiner Karriere sehr, sehr oft hatte, klarkommt und dann dauerhaft eine große Rolle in der NBA spielen kann. Ich traue es ihm zu, zumindest vom Spielstil her, aber für die Top 10 Small Forwards hat es eben noch nicht ganz gereicht. Gereicht hat es für einen Spieler, der jetzt gerade erst in dieser Saison einen guten Ausbruch hat und das ist für mich Jeremy Grant von den Detroit Pistons. Und ja, jetzt könnte man eben jetzt gerade genau das sagen, was ich jetzt gerade meinte. Evan Fournier und Bogdanovic zeigen jetzt halt schon länger gute Leistungen, aber es wurde ihnen einfach nicht so richtig anvertraut, dass sie jeweils die erste Option sind in ihrem Team und das waren sie auch noch nicht so richtig. Klar, Evan Fournier hat bei den Magic schon durchaus viele Würfe auch schon mitgenommen, aktuell steht er aber hinter Nikola Vucevic und das jetzt auch schon ein paar Jährchen. Bojan Bogdanovic spielt jetzt aktuell bei den Utah Jazz, da steht er eben einfach ganz klar hinter Donovan Mitchell und soll da dann eben die zweite Geige spielen. Er macht das ja auch sehr, sehr gut, beide machen das sehr, sehr gut, aber Jeremy Grant hat jetzt gerade eben in diesem Jahr gezeigt oder zeigt jetzt zumindest bislang, dass er die erste Option in einem Team sein kann. Und das, obwohl er davor bei Denver und auch bei den Oklahoma City Thunder, wenn überhaupt, die vierte Option im Angriff war. Und das ist für mich einfach extrem beeindruckend. Zudem ist er auch noch der jüngste von diesen drei Spielern. Er ist 26, Bojan Bogdanovic ist 31 und Evan Fournier ist 28. Michael Porter Jr. ist natürlich erst 22, aber wie gesagt, den rechne ich jetzt auch erstmal nochmal so ein bisschen raus, weil er eben noch zu jung ist und noch nicht genug gezeigt hat. Für mich spielt Jeremy Grant einfach eine überragende Saison, 23,3 Punkte, das ist fast doppelt so viel wie in der letzten Saison, da hatte er 12. Klar ist seine Effizienz jetzt mittlerweile ein bisschen mit runtergegangen, nachdem er am Anfang der Saison bombastisch da reingestartet ist, liegt er jetzt noch bei 44% aus dem Feld und 38,2% von draußen. Das ist jetzt nicht überragend, aber dafür, dass er jetzt eben viel, viel mehr Würfe nimmt als davor, ist das schon sehr, sehr stark. Seine Dreierquote hat sich im Vergleich zum letzten Jahr fast gar nicht verändert, nur 0,7% runtergegangen und das, obwohl er jetzt 3 Dreier mehr nimmt als letztes Jahr. Seine Wurfquote ein bisschen gefallen um knapp 4%, aber er nimmt jetzt eben auch doppelt so viele Würfe. Was vor allem nochmal mit auffällt, ist, dass er seine Freiwürfe in diesem Jahr extrem gut trifft. In den letzten Jahren war er immer so bei, jetzt im letzten Jahr war er bei 75%, davor bei 71%. Seine Karrierequote liegt bei 69,1%, aber in dieser Saison kommt er natürlich so oft an die Freiwurflinie wie noch nie, nämlich in etwa doppelt so viel wie jetzt eben die letzten 3 Jahre, 6 Mal insgesamt und er wirft 87,3% von dort. Zudem spielt er jetzt natürlich auch mehr Minuten, also fast 10 Minuten mehr natürlich auch als letztes Jahr und das zeigt sich natürlich auch noch ganz klar in seinen anderen Stats. Rebounding nochmal gesteigert von 3,5 auf 5,5 und auch die Assists von 1,2 auf 3,0. Zudem zeigt er auch noch, dass er ein durchaus fähiger Verteidiger ist, denn 0,8 Steals ist jetzt zwar noch nicht so wirklich überragend, aber 1,2 Blocks lässt sich auf jeden Fall sehen. Und das, obwohl der Small oder die Small Forward Position eigentlich eine Position ist, die sehr, sehr schwierig zu bespielen ist. Gerade wenn du eben in der Offensive so viel Last trägst wie Jeremy Grant, liest sich das schon extrem gut. Deshalb für mich in der Top 10 drin, wenn auch nur relativ knapp vor den anderen drei, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Auf Platz 9 steht für mich Gordon Hayward. In dieser Saison spielt er auch nochmal extrem gut. Es wirkt jetzt gerade so, als wäre er jetzt endlich wieder so annähernd in der Form, die er eben schon mal hatte bei den Utah Jazz. Er war jetzt eben bei den Boston Celtics nicht mal annähernd die erste Option in den letzten Jahren. Letztes Jahr waren es auf jeden Fall noch Tatum, Brown und dann sogar noch Kemba Walker, wenn er fit war. Ein Jahr davor musste er sich auch erstmal wieder reinkämpfen nach seiner Verletzung. Also er war eben eher so die dritte, vierte Option im Angriff. Die Charlotte Hornets haben ihm dann trotzdem einen richtig, richtig dicken Vertrag gegeben. Sie wurden dafür auch kritisiert, von mir natürlich auch. Und wie ich auch finde, immer noch völlig zu Recht. Der Vertrag ist immer noch extrem hoch. Man konnte jetzt eben auch nicht damit rechnen, dass er jetzt gerade so gut spielt, wie er es gerade tut. Und von einem 30-Jährigen, der eben so eine heftige Verletzung hatte, erwartet man das jetzt nicht so unbedingt. Trotzdem freut es mich für ihn sehr, sehr doll. In dieser Saison scored er jetzt gerade 22,3 Punkte, holt 5,5 Rebounds und 4 Assists. Gerade diese 22,3 Punkte sind extrem beeindruckend, denn selbst als er bei Utah Jazz war und sogar All-Star wurde und auch schon die erste Option im Angriff, hat er nur in Anführungsstrichen 21,9 Punkte gescored. Er nimmt jetzt ein paar Würfe oder einen Wurf knapp mehr als damals. Vor allem trifft er seine Würfe aber einfach noch ein Stückchen besser. In dieser Saison jetzt gerade mit 48,6% und 42,2% von draußen. Das ist erst das dritte Mal, dass er über 40% wirft von draußen, also von der Dreierlinie. Und das letzte Mal war das 2012, 2013 der Fall, als er eben 3,4 Dreier genommen hat. Jetzt sind es 5,2. Das ist übrigens auch nochmal mit seinem Karrierehöchstwert. Seine Freiwürfe auch wie immer stark. Normale Karrierequote liegt bei 82,5. In dieser Saison ist es ein ebenfalls Karrierehöchstwert 86,4. Es ist extrem, extrem gut, ihn zu sehen, dass er einfach jetzt gerade wieder fit ist und dass er jetzt gerade eben zeigt, dass er es noch drauf hat. Trotzdem ist natürlich dieser Vertrag, den er von den Charlotte Hornets bekommen hat, schon ganz schön heftig. Also ja, ist schon, muss man schon drüber diskutieren. Also 28,5 Millionen jetzt gerade in diesem Jahr, fast 30 dann die nächsten 2 Jahre und 2023, 2024 sogar 31,5 Millionen. Und er wird ja, wie gesagt, auch nicht jünger. Man muss dann eben schauen, wo es jetzt gerade für ihn hingeht. Für mich steht er jetzt aktuell auf Rang 9 der Liste der Top 10 Small Forwards. Direkt vor ihm siedele ich Chris Middleton an. Auch hier kann man, glaube ich, wieder diskutieren, Chris Middleton oder Gordon Hayward, wer ist denn wirklich jetzt gerade der bessere Spieler? Für mich ist es jetzt gerade aktuell einfach nochmal Chris Middleton, weil er einfach nochmal ein bisschen effizienter nochmal mit dem Angriff. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, ganz klar, er war eben auch noch nicht die erste Option in einem Team. Gordon Hayward ist das eben schon. Trotzdem scored jetzt gerade Chris Middleton über die letzten 2 Jahre jeweils über 20,5 Punkte. In diesem Jahr 20,6, im letzten Jahr 20,9. Und er ist in dieser Saison vor allem so effizient wie noch nie. 51,3% aus dem Feld, Karrierehöchstwert. 45,1% von draußen, Karrierehöchstwert. Zudem holte er eben auch noch 6 Rebounds und 6,2 Assists und das ist eben wahnsinnig gut. Da hat er sich unglaublich weiterentwickelt und ich finde, dass man ihm dafür einfach Respekt einfach zollen muss und ihm das eben auch zeigen muss. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich jetzt gleich sagen, gerade jetzt bei den Leuten, die jetzt gleich vielleicht noch über ihm sind, ja, aber der ist ja gar kein All-Star und Chris Middleton hast du als All-Star und der ist jetzt gerade nur auf Platz 8. Ich finde, dass es gerade beim All-Star-Game auch auf diese aktuelle Saison jetzt gerade nochmal mit ankommt. Und da spielt Chris Middleton für mich einfach überragend. Also wenn man 21 Punkte scored und dabei einfach eine effective Field Goal Percentage von 59,9% hat, dann verdient man das einfach im All-Star-Game zu sein, auch als zweite Option. Wenn du wirklich so gut bist, diese Rolle perfekt auszufüllen, dann gehörst du für mich ins All-Star-Game. Denn der nächste Spieler, den ich jetzt gerade nenne, gehört da jetzt gerade für mich in diesem Jahr ganz, ganz knapp nicht mit rein und das ist für mich DeMar DeRozan. Er holt aktuell 20,3 Punkte, das heißt, es ist ein bisschen weniger als Chris Middleton. Er teilt sich allerdings so ein bisschen die Rolle des First Scorers zusammen mit LaMarcus Aldridge. Für mich ist DeRozan allerdings klar der bessere Spieler als eben Aldridge, weil er einfach noch ein anderes Skillset jetzt gerade nochmal mit hat. Bei Basketball Reference ist er tatsächlich jetzt gerade als Power Forward jetzt gerade sogar mit aufgelistet. Bei der NBA, als man fürs All-Star-Game abstimmen konnte, war er als Shooting Guard nochmal mit gelistet. Ich sehe ihn tatsächlich genau dazwischen auf der Small-Forward-Position. Gerade in Toronto hat er natürlich sehr, sehr viel als Shooting Guard auch nochmal mitgespielt. Und genau deswegen habe ich ihn letztendlich auch nochmal über Chris Middleton, weil er eben sehr, sehr viele Saisons auch schon gespielt hat, wo er eben die erste Option war. In einer Saison 27,3 Punkte geholt hat, einen Karriereschnitt von insgesamt 20 Punkten. Und ich finde, das muss man einfach so respektieren, dass er eben so ein guter Scorer ist. Und das, obwohl er ja nicht mal einen Dreier hat. Und das finde ich eben so extrem gut an DeMar DeRozan. Er schafft es trotzdem, obwohl alle wissen, dass er nicht viele Dreier wirft. In dieser Saison sind es knapp 2 pro Spiel, die er zu 33,3% trifft. Das ist jetzt nicht doll. Und in seiner Karriere sind es sogar nur 28,4% bei 1,5 Versuchen. Und obwohl das die Defense eben weiß, schaffen sie es nicht, ihn vom Scoring abzuhalten. Er kommt eigentlich sehr, sehr oft an die Linie. Jetzt in dieser Saison sind es 7 Mal. In seiner Karriere sind es insgesamt 6,3 Freiwurfversuche im Schnitt. Das heißt also, er holt sich eben viele Punkte da, weil er einfach sehr, sehr gut ist darin, Fouls zu ziehen. Er kann in der Zone quasi alles abschließen. Er trifft seine Floater, er kann dunken. Er trifft seine Layups sehr, sehr gut. Und vor allem ist er, wie Chris Middleton übrigens auch, ein tödlicher Mitteldistanz-Shooter. Er galt sehr, sehr lange sogar als bester Midrange-Shooter der Liga, hat vor allem auch sehr, sehr viele teilweise auch genommen. Also eben in dieser Saison, wo er 27 Punkte gescored hat, hat er 19,2 Wurfversuche genommen aus dem Zweierbereich und eben nur 1,7 Dreier. Und das ist eben gerade in der modernen aktuellen NBA wirklich sehr, sehr heftig. Gerade in den 90ern wäre er wahrscheinlich ein absoluter Topstar gewesen, als eben die Dreierlinie noch nicht so das große Ding war. Mittlerweile ist sein Game leider so ein kleines bisschen veraltet. Trotzdem schafft er es immer noch, weil er einfach so extrem gut ist, über 20 Punkte aufzulegen. Und deswegen steht er für mich auch über Chris Middleton und zwar auf Platz 7. Direkt davor siedle ich einen sehr, sehr jungen Spieler jetzt gerade mal an und zwar ist er jetzt erst 23 Jahre alt. Die Rede ist von Brandon Ingram. Was er eben DeRozan voraus hat, ist eben einfach noch so dieser Dreier. Er ist einfach dadurch noch ein bisschen vielseitiger und zieht die Defense noch ein Stückchen weiter nochmal mit auseinander. Aktuell in dieser Saison sind es 23,9 Punkte, 5,5 Rebounds und 4,6 Assists. Auch in der letzten Saison hat er schon 23,8 Punkte schon mit aufgelegt bei 6 Rebounds und 4 Assists. Das heißt also, die Stats im Vergleich zum letzten Jahr sind in etwa gleich geblieben. Seine Effizienz ebenfalls fast identisch und das zeigt mir eben, dass er einfach ein sehr, sehr guter NBA-Spieler ist, weil er einfach jetzt mittlerweile sehr, sehr konstant einfach als Guard mit ist. Natürlich, ab und zu hat er auch mal ein schlechtes Game, aber gerade wenn man eben dann 82 oder jetzt in dieser Saison 72 Saisonspiele hat, ist das eben völlig normal. In der letzten Saison wurde er auch völlig verdient das erste Mal All-Star. Ich habe ihn jetzt gerade in dieser Saison auch wieder drin. Da scheiden sich allerdings, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen die Geister. Ich denke mal, viele werden tatsächlich dann eher Zion Williamson anstatt Brandon Ingram jetzt gerade mitnehmen. Für mich ist eben Ingram noch ein bisschen vielseitiger in der Offensive, eben auch als DeMar DeRozan. Und dementsprechend, weil er eben noch diesen Dreier nochmal mit hat und den jetzt in dieser Saison auch mit fast 40% trifft, sehe ich ihn ein kleines bisschen nochmal mit über DeRozan. Vor allem, wenn es eben dann die Frage ist, um wen will ich jetzt gerade mein Team aufbauen, würde ich natürlich trotzdem ganz klar Brandon Ingram nehmen. Er ist eben noch wesentlich jünger, als eben DeRozan ist und hat einfach noch Potenzial, sogar noch besser zu werden, als er es jetzt aktuell schon ist. Und das ist dann schon eine absolute Hausnummer. Potenzial, sich zu verbessern, hat auch der erste Spieler in der Top 5 und das ist ein sogar noch etwas jüngerer Spieler als Brandon Ingram, denn er ist jetzt noch 22, wird allerdings Anfang März 23. Die Rede ist natürlich von Jason Tatum von den Boston Celtics und er wird einfach jede Saison immer, immer besser. Er bildet jetzt gerade so ein junges Superstar-Duo zusammen mit Jaylen Brown. Die beiden machen einfach extrem viel Spaß zusammen. Jason Tatum ist einfach ein sehr, sehr athletischer, junger Spieler, der es jetzt auch immer mehr schafft, sich seine eigenen Würfe zu kreieren. Und das gefällt mir brutal gut. Er hat sich in dieser Saison nochmal gesteigert von 23,4 Punkten auf 26,6. Seine Effizienz dabei sogar noch ein kleines bisschen besser geworden als letztes Jahr. Und das soll schon was heißen, denn die war im letzten Jahr schon wahnsinnig gut. Von 45% aus dem Feld auf knapp 46%, also 1% mehr. Und genau das gleiche gilt auch von der Dreierlinie von 40,3 auf 41,3. Zudem sind seine Freiwürfe jetzt wieder wesentlich besser. Letzte Saison 81%, dieses Jahr über 88%. Und die 7 Rebounds aus der letzten Saison hat er auch nochmal mitgenommen. Jetzt spielt er aber nochmal 1,5 Assists mehr, liegt da jetzt bei 4,5. Steals sind in etwa gleich, Blocks sind leicht runtergegangen. Turnover sind fast identisch und das, obwohl er jetzt sogar noch ein paar Minuten nochmal mehr spielt und sogar nochmal ein paar Würfe nochmal mitnimmt. Und man merkt eben, dass er einfach ein immer, immer reiferer Spieler wird und eben gerade mit 22 Jahren ist da eben noch so viel Entwicklungspotenzial. Gerade wenn du jetzt eben nochmal Brad Stevens nochmal als dein Coach hast, du spielst jetzt eben erst die vierte Saison in der Liga. Und selbst in den ersten zwei Saisons war er ja schon sehr, sehr gut. Gerade von draußen ist das eben immer eine extreme Gefahr. Und er wird einfach immer, immer besser und ich hoffe einfach, dass er und Jaylen Brown auch wirklich, wirklich lange noch zusammenspielen. Denn gerade wenn die dann noch ein sehr, sehr gutes Team nochmal neben sich haben, ein homogenes Team, was alles hat, was man braucht, dann ist das ein Team, das auf jeden Fall in die Finals kommen kann und vielleicht sogar die Championship sogar gewinnen kann. Denn diese beiden Spieler sind einfach extrem geil, vor allem eben, weil sie vorne und hinten beide super aktiv sind. Also auch in der Defense immer sehr, sehr gut und offensiv einfach unglaubliche Firepower haben. Jason Tatum für mich aktuell der fünftbeste Small Forward der NBA und das kann für ihn eigentlich nur noch weiter nach oben gehen. Das einzige Problem dabei sind eben jetzt gerade noch die vier Leute, die noch vor ihm stehen. Der erste, der jetzt gerade bei mir hier auf der Liste steht, wäre auf Platz 4. Das ist Paul George. Der hatte ja auch schon mal ein richtiges Verletzungspech, hatte ja in Indiana zwei richtig, richtig gute Saisons, ist zweimal All-Star geworden und hat sich dann erstmal richtig, richtig schön verletzt, ist fast ein Jahr komplett ausgefallen. Man hat sich so ein bisschen gerade gefragt, kommt er überhaupt wieder zurück? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Paul George ist ein unglaublich guter NBA-Spieler. Klar, er hat in den Playoffs noch nicht so richtig, ist gerade nochmal Erfolg nochmal mitgehabt. Dementsprechend ist er übrigens gerade auch nicht in der Top 3, dazu komme ich aber gleich nochmal. Aber er ist einfach brutal gut. Auch er, ein ganz klarer Two-Way-Player, also in der Offensive und in der Defensive extrem wichtig für sein jeweiliges Team. Er hatte auch schon Saisons, wo er die erste Option war, gerade eben in Oklahoma. In der zweiten Saison hat er 28 Punkte aufgelegt. Jetzt aktuell sind es 24,4 und das bei über 50% aus dem Feld, fast 48% von draußen und 90,5% von der Linie. Dazu holt er nochmal schöne 6,2 Rebounds und 5,5 Assists. Auch da hat er sich ganz, ganz stark nochmal mit verbessert. In seiner ersten All-Star-Saison bei Indiana waren es noch 4,1 Assists. Das war auch sein Höchstwert zusammen noch mit zwei weiteren Saisons und den hat er jetzt einfach nochmal ein ordentliches Stück nochmal gesteigert auf eben diese 5,5. Auch in der Defense über einen Steal und einen halben Block, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und eine 50-40-9 Saison ist ja schon richtig, richtig gut, aber wenn er das jetzt so annähernd jetzt gerade so zu Ende bringt, wie es jetzt gerade ist, dann ist er sogar eben bei fast 48% von draußen. Das ist einfach unfassbar tödlich, wenn einfach der Gegner, der einfach fast jeden zweiten Dreier einfach mal reinschmeißt und dann auch noch fast 8 Stück nochmal mitnimmt, dann kannst du eigentlich schon mal einpacken. Wenn du, der gibt dir einfach schon mal 12 Punkte nur von draußen und dann hat er ja auch nochmal einen Zug zum Korb und ein Midrange-Game, er hat ein gutes Ballhandling und dann ist er defensiv auch nochmal so gut. Viel Spaß beim Verteidigen von Paul George auf jeden Fall. Und er ist natürlich jetzt gerade auch nochmal so ein großer Faktor, warum es bei den Clippers was jetzt gerade wesentlich besser läuft als in der letzten Saison. Auch da hat er ja schon relativ gut schon gescored. Er hat jetzt aber fast genauso viele Würfe jetzt gerade genommen, auch genauso viele Dreier, hat aber trotzdem 3 Punkte weniger erzielt, als er es jetzt in dieser Saison tut. und hat vor allem wesentlich weniger Assists jetzt gerade nochmal mitgeholt. Und das ist eben dasselbe wie auch bei Kawhi. Die haben jetzt einfach ein besseres Zusammenspiel. Und dieses Jahr müsste jetzt eigentlich gleich das Jahr sein, wo die Clippers wirklich nochmal versuchen, oben anzugreifen und die Lakers vom Thron zu schubsen. Das hat auch Spieler Nummer 3 auf dieser Liste in der letzten Saison jetzt gerade bereits versucht. Und er stand sogar in den Finals. Und zwar ist die Rede von natürlich Jimmy Butler. Jetzt kann man natürlich auch jetzt gerade wieder diskutieren, was, du hast Jimmy Butler vor Paul George, warum das denn? Paul George ist ja wohl ein ganz klar besserer Scorer, als es Jimmy Butler ist. Und das ist auch absolut richtig, da stimme ich euch auch komplett zu. In dieser Saison 19,5 Punkte, dazu allerdings noch 7 Rebounds und 7 Assists und fast 2 Steals. Und das ist eben genau das, warum ich Jimmy Butler vor Paul George habe, weil er einem Team eben nicht nur Scoring geben kann, sondern dem Team genau das gibt, was es eben braucht. Er wusste letztes Jahr, wir haben viele Shooter, wir haben viele junge Spieler. Also was macht er? Er zeigt ihnen Leadership, er zeigt ihnen, wie man einfach hart einfach an sich arbeitet. Und er bringt eben genau das dann mit. Er spielt dann einfach viele Assists, er holt viele Rebounds, er hilft den jungen Spielern unglaublich und er hustelt wie nicht so viele Spieler in der NBA. Vielleicht noch so ein Marcus Smart, wenn man noch so möchte, vielleicht noch so ein Patrick Beverley oder so. Die einfach immer Bock haben, einfach dem Gegner keinen Zentimeter Raum zu lassen. Und das schätze ich so krass an Jimmy Butler. Auch er hatte schon Saisons in Chicago, wo er fast 24 Punkte aufgelegt hat. Das ist sein Karrierehöchstwert, 23,9 waren es in dieser Saison. In dieser sind es jetzt bereits 19,5. Dazu aber eben sowohl Höchstwerte in Rebounds als auch in den Assists. 44% aus dem Feld ist jetzt nicht so doll. Dreierwerfen hat er jetzt auch quasi komplett eingestellt. Seine Karrierehöchstwerte waren einmal 3,6 Versuche, die er hatte. Ne, das stimmt nicht. 4,5, sorry, habe mich kurz in der Zeile kurz verguckt. Und jetzt sind es eben nur noch 1,4. Er trifft quasi keinen, also 11%ige Dreierquote, muss man glaube ich nicht drüber reden. Das ist fast schon Kelly Oubre-like, zumindest am Anfang der Saison. Aber Jimmy Butler ist eben einfach extrem gut. In dieser Saison hat er jetzt eben erst 13 Spiele gemacht. Muss man jetzt gerade mal gucken, aber wenn er eben fit ist, dann hilft er diesem Team überall. Es gibt ja auch noch so dieses Gerücht bzw. die Aussage, dass die Miami Heat ja um 10 Uhr ihr Trainingsprogramm quasi starten wollten nach den Finals. Das heißt, die hatten wahrscheinlich so 3 oder 4 Wochen Pause. Um 10 ging es los und Jimmy Butler war einfach um 4 Uhr morgens einfach mal in der Halle und hat einfach schon mal angefangen, sich eben aufzuwärmen und einfach schon mal zu werfen. Und das ist einfach so ein unglaubliches Vorbild für eben diese jungen Spieler wie ein Tyler Herro, wie ein Duncan Robinson, wie ein Bam Adebayo, das eben Work Ethic extrem weit bringt. Und Jimmy Butler hat auch oft schon gesagt, er ist nicht der talentierteste Spieler der gesamten NBA, aber es arbeitet keiner härter als er und das schätze ich einfach extrem an ihm. Er sieht einfach genau, was das Team braucht und gibt es dir und deswegen ist er für mich auf Rang 3. Getoppt wird er nur noch von genau 2 Spielern. Dem ersten, das ist Kawhi Leonard für mich. Muss man, glaube ich, jetzt gerade nicht großartig diskutieren. Es gab zwischendurch mal so die kurze Phase, nachdem er eben mit Toronto die Championship gewonnen hatte, dass man gesagt hat, ist Kawhi Leonard der beste Spieler der Welt? Leider hat er es dann im nächsten Jahr sich so ein kleines bisschen versaut, als er dann eben in den Playoffs zusammen mit Paul George an den Denver Nuggets dann gescheitert ist in den Conference Semifinals, eben in 7 rausgeflogen ist und er und Paul George beide unglaublich schlecht geworfen haben in diesem Spiel 7 und sich aus den Playoffs rauskatapultiert haben. Da haben sie uns leider das Matchup von den Clippers gegen die Lakers nochmal mit verwehrt. Sehr, sehr schade. Aber in dieser Saison zeigt er eben gleich wieder, was eben ein Roboter ist und wie er spielt. 26,7 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, extrem, extrem gut. 1,8 Steals, 0,6 Blocks. Das Lustige ist, das sind zumindest was die Assists, Steal und Blockzahlen angeht, komplett identische Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr. Bei den Rebounds hat er einen jetzt gerade nochmal mit abgebaut, das ist jetzt aber nicht so sonderlich schlimm. Feldwurfquote ist nochmal nach oben gegangen und das, obwohl er, oder weil er weniger wirft vielleicht, also letztes Jahr waren es noch 20 Würfe, jetzt sind es 19, immer noch sehr, sehr viele, 51,3% aus dem Feld. Dreier nimmt jetzt auch fast ein weniger, 5,7, letzte Saison 4,9 in dieser, aber jetzt eben auch nochmal leicht verbesserte Quote, fast 39%. Zudem 88% von der Freiwurflinie. Man hat einfach das Gefühl, er macht einfach die Basics. Also er macht jetzt irgendwie jetzt gerade keine richtig krassen fancy Crossover wie so ein Kyrie Irving oder sowas und bringt dich einfach in Staunen. Er ist einfach effizient. Alles, was er macht, jede Bewegung, die er macht, ist einfach effizient. Er schafft es sich einfach immer wieder genau diese Würfe einfach mal zu erspielen, die er haben möchte. Er kann einfach nur durch sein Ballhandling und durch seine Größe, kann er sich einfach genau dann dahin bewegen. Meistens ist es so an den Rand der Zone. Und dann drückt er dir einfach seinen Mitteldistanzwurf einfach mit rein und der ist einfach extrem brutal. Oder, was er auch ganz gerne mal macht, einfach mal schön Crossover in den Dreier rein und es sieht einfach wirklich roboterartig einfach mit aus. Er bewegt sich roboterartig und es funktioniert auch einfach automatisch. Unglaublich guter Spieler. Zudem defensiv natürlich noch einer der besten Verteidiger der gesamten NBA. Die wahrscheinlich mit größten Hände der gesamten Liga, also auf seine Größe gerechnet auf jeden Fall schon. Und dazu einfach noch unglaublich aktiv, wie gesagt, auch 1,8 Steals, das ist einfach extrem gut und das ist einfach schon sein Karriereschnitt, muss man sich mal vorstellen, also für die meisten ist 1,8 so ein Höchstwert, bei ihm ist das einfach mal normal. Er hatte auch schon mal eine Saison, wo er 2,3 geholt hat und das ist einfach heftig, also überall, wo du gegen ihn spielst, es wird einfach eklig, ob du jetzt gerade draußen in der Dreierlinie bist, ob du in der Mitteldistanz bist oder auch in der Nähe des Korbes. Er ist immer da, der wird sich immer gut verteidigen und das macht ihn für mich zum zweitbesten Small Forward der Liga hinter dem GOAT Joe Ingles. Schöne 11,5 Punkte diese Saison, knapp 4 Rebounds, 4,6 Assists, muss man glaube ich nicht drüber reden, einfach wahrscheinlich sogar der beste Spieler jetzt gerade der gesamten NBA, wahrscheinlich sogar aller Zeiten, Joe Ingles von den Utah Jazz. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, natürlich reden wir von LeBron James. Ich denke, da muss man jetzt gerade auch nicht großartig diskutieren. Karriereschnitt von 27 Punkten, 7,4 Rebounds und 7,4 Assists. In dieser Saison sind 26 Punkte, 7,9 Rebounds, 7,9 Assists. Mit einer unglaublich guten Dreierquote, auch wenn die jetzt gerade ein bisschen nochmal mit runtergefallen ist im Vergleich zu dem, was er zwischendurch geworfen hat. Aber 39,1%. Trotzdem der zweitbeste Wert in seiner gesamten Karriere, nach dem ein Jahr in Miami, wo er mal 40,6% mal getroffen hat. Da hat er aber auch nicht mal halb so viele genommen wie jetzt. Er ist einfach immer noch unfassbar gut. Das muss man sich gerade mal mit vorstellen. Er spielt jetzt sein 18. Jahr in der gesamten NBA. Er wurde 2003 gedraftet an Stelle Nummer 1, direkt aus der Highschool. Er hatte riesen Erwartungen, die er erfüllen musste. Und es gab bislang einfach keine einzige Saison, wo er unter 20 Punkte gescored hat. Beziehungsweise genau die erste 20 und danach war das Minimum 25,3. Ja, mindestens 25,3 Punkte in jeder Saison seit seiner Rookie-Saison. Höchstwert waren dabei mal 31,4 Punkte in seiner dritten Saison. 30 Punkte hat er auch mal aufgelegt. Also über den Typen muss man einfach nicht mehr mit reden. Er ist einfach unglaublich gut. Er spielt offiziell Small Forward. Für mich zumindest ist er ein Small Forward, einfach nur, weil er die gegnerischen Small Forwards auch verteidigt oder halt die Power Forwards. Offensiv bringt er aber den Ball nach vorne, als wäre er ein Point Guard und das macht ihn einfach so unglaublich gut. Er hat den wahrscheinlich höchsten Basketball-IQ der gesamten NBA-Geschichte. Also alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Er spielt unglaublich clevere Pässe. Er schafft es immer wieder, seine Mitspieler gut mit einzubeziehen. Und wenn er dann eben merkt, bei den Mitspielern läuft es nicht, dann übernimmt er eben selber und das finde ich einfach so unglaublich einfach an ihm. Meistens, gerade bei den Cleveland Cavaliers ist mir das immer aufgefallen, versucht er eben erstmal seine Schützen erstmal mit einzusetzen, wie eben J.R. Smith, wie dann zwischendurch noch Iman Shumpert oder dann auch Kevin Love. Wenn er aber merkt, okay, bei denen läuft es nicht so richtig, dann hat er das Spiel einfach in die Hand genommen, dachte sich, okay, wenn bei den anderen nichts läuft, dann score ich jetzt halt. Dann, als er es dann ein bisschen gemacht hat und das Team so ein bisschen nach vorne gebracht hat, hat er wieder jetzt gerade geguckt, okay, vielleicht treffen sie jetzt. Wenn ja, dann hat er einfach immer weitergemacht, hat sie weiter gefüttert. Sie haben dann weiter natürlich dann die Würfe nochmal mit getroffen, haben es geschafft, seine teilweise unglaublich starken Assists zu verarbeiten oder eben nicht. Dann hat er eben weitergemacht und hat das ganze Ding eben einfach nochmal mit alleine geschaukelt. Er war so viele Jahre in Folge in den Finals, ich glaube, es waren insgesamt 9, wenn ich mich recht erinnere. Ein Jahr hat er es eben dann nicht geschafft, als wirklich dann die, ja, als das bei den Lakers einfach noch überhaupt noch nicht lief. Also als er das erste Jahr bei den Lakers war, da war er überhaupt nicht gut. Er hat selber auch nur in Anführungsstrichen 55 Spiele auch nur gemacht. Auch das ist übrigens sein Karriere-Tiefstwert. Also so lange hat er noch nie oder so wenig hat er noch nie gespielt wie in dieser Saison, rein von der Spieleranzahl her. Da hat es dann eben für die Lakers nicht gereicht, aber jetzt letztes Jahr eben einfach mal nach LA gekommen, in seinem zweiten Jahr und direkt mal wieder eine Championship mal wieder gewonnen. Und es hat schon einen Grund, warum entweder er oder sein Gegenspieler immer Finals-MVP geworden sind, die Jahre, die er in den Finals war. Andre Iguodala ist es bei den Warriors geworden, dann ist es zweimal, müsste es glaube ich Kevin Durant dann gewesen sein, und die anderen Male, wo er eben selber gewonnen hat, ist er auch immer Finals-MVP geworden. Das hat jetzt gerade schon einen Grund. Klar, man kann jetzt sagen, ja, aber sein Finals-Record ist ja voll schlecht. Ja, okay, aber wenn du halt auch mal gegen die Golden State Warriors spielst mit Steph Curry und Kevin Durant und dann noch Klay Thompson und Draymond Green, ja, tut mir leid, wenn du dann einfach ankommst und dein zweitbester Spieler, weiß ich nicht, ein verletzter Kevin Love ist oder dann vielleicht sogar ein J.R. Smith oder sowas, dann muss man sich halt da nicht wundern. Und das ist, für mich ist es schon beeindruckend, dass er dieses Team überhaupt in die Finals geführt hat. Für mich ist er ganz klar immer noch der beste Spieler des gesamten Planeten und das mit mittlerweile 36 Jahren. Das ist mein Statement und das war mein Ranking. Vielen Dank, wenn du es bis hierhin jetzt gerade gehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne wieder Feedback da unter bei Instagram unter hierzwisch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Here it's swish.